Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Konstanz Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen montags abends. Wir sind im Übrigen in der 24. Folge. Wenn Sie interessiert, was bisher geschah und früher mal war, dann schauen Sie doch in den großen Mund des Internets. Da gibt es eine Seite, auf der haben wir über 200 Tonaufnahmen von Vorträgen mittlerweile dokumentiert. An der Stelle pflichte ich gern mal ein, aus natürlich lauter Eitelkeit, dass solch ein Tonarchiv wohl einzigartig ist an den deutschen Hochschulen. Da können Sie die Aufnahmen der vergangenen 12, 13 Jahre herunterladen oder direkt anhören, ganz wie es Ihnen beliebt. Solange Sie das für private Zwecke nutzen, ist das auch alles umsonst und kostenfrei. Wo kriegen Sie sowas sonst noch? Ich habe Ihnen gesagt, wir haben heute den letzten Abend und wir haben zu Gast Herrn Professor Dr. Peter Fodusek von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er war lange an der Vorgängereinrichtung tätig, der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, die dann mit der Hochschule für Druck und Medien fusionierte zur Hochschule der Medien. Und aus seiner Vorgängereinrichtung heraus können Sie schon erkennen, was sein Spezialgebiet wohl ist und an dem Thema heute Abend erst recht. Wir werden nämlich etwas über die Mythen der Bibliotheken von ihm hören. Warum? Er ist jemand, der sich als Wissenschaftler, als Geisteswissenschaftler mit den Bibliotheken intensiv beschäftigt und da einen Ruf und Namen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus ein Experte ist. Die Bibliotheken haben lange Zeit etwas zugespitzt, nur Regale zur Verfügung stellen brauchen für Bücher und haben sich nicht mit Beamern und dergleichen befassen müssen, so wie wir heute. Und Sie sehen, wir haben leicht Blutdruck, weil manche Dinge mal wieder nicht so funktionieren, wie sie sollen. Zum Beispiel, Sie können das jetzt gerne vorbringen, tun Sie doch mal die Tafel runter. Haben wir schon versucht, geht nicht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass demjenigen, dem das Missgeschick passierte, auch die Idee gekommen wäre, das doch zu melden, sodass das vielleicht behoben hätte werden können. Aber ich kann es leider nicht beheben. Ich habe schon versucht, durch halbstündiges Laufen auf der oberen Kante die Tafel runterzudrücken, aber es hat leider nichts genützt. Sie können natürlich gerne sich hinter die Tafel setzen und gucken, ob Sie da mehr sehen. Ich glaube aber auch nicht. Also es tut mir leid, wir müssen da leider mit diesem Malheur auskommen. Und wir haben gleich noch ein weiteres, nämlich der Ton will nicht. Herr Fodusek hat zwei kürzere Filme mitgebracht. Er sagte mir gerade, ganz entscheidend ist es nicht, den Ton zu hören. Aber sei es drum, es ist natürlich schade, dass es nicht geht. Es tut mir leid, auch das will nicht und ich vermag es nicht zu ändern. Es wird jetzt aus diesen kleinen Lautsprechern des Computers nachher was zu hören sein. Vielleicht bemühen Sie sich in der Zeit, möglichst leise zu sein. Vielleicht hören Sie da noch was. Und wenn nicht, wird Herr Fodusek Ihnen natürlich die Untertitel vorsprechen, würde ich sagen. Dann kriegen Sie das mit. Ja, genau. Wir beleben heute Abend den Stummfilm. Wer weiß, zu welchen Blüten wir dieses Genre noch treiben können. Nun gut, jetzt fällt mir eigentlich die Wendung schwer, die ich gemeinhin benutze, Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag zu wünschen. Ich würde mal sagen, ich wünsche Ihnen wenig Missvergnügen auf der technischen Seite, bin mir aber sicher, dass das, was Herr Fodusek zu sagen hat, vergnüglich ist und interessant und spannend. Also legen Sie darauf Wert, das ist sowieso das Entscheidende und immer diese Bilder und Töne und so weiter ist ja eigentlich vollkommen unpassend für ein Studium Generale. Also ziehen Sie das ab und vergnügen Sie sich auf der wahrhaft wichtigen Ebene und hinterher können Sie natürlich gerne auch wieder ins Gespräch kommen mit Ihnen. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen einen schönen Vortrag mit Herrn Fodusek. Dankeschön.
Vielen Dank für diese Begrüßung. Ja, jetzt kommt. Ich freue mich, hier zu sein. Für mich ist es gewissermaßen ein Heimspiel, weil ich nicht das erste Mal hier in Ihrem Kreise bin. Vielleicht kurz etwas zur Technik. Man kann auch Vorträge halten ohne Technik, habe ich gelernt, und zwar von jemandem ganz besonders Kompetenten vom Vorstand von SAP, der es eigentlich wissen muss. Sein Gag ist, wenn er einen Vortrag hält, ich benutze nie PowerPoint-Präsentation und mir kann auch niemand unterstellen, dass ich nichts davon verstehe. Also ich folge diesem Beispiel und bringe Ihnen einige Stehbilder. Ja, Mythen der Bibliotheken, so hieß ursprünglich die Überschrift zu meinem Vortrag, wie er angekündigt war. Vom Inhalt her habe ich nichts geändert, aber mir ist in der Zwischenzeit eingefallen, ich könnte den Titel erweitern, weil ich mit Ihnen ja einen Spaziergang durch die Mythen der Bibliotheken machen will. Und so steht jetzt davor, von Alexandria nach Babel, Mythen der Bibliotheken. Zur Einstimmung habe ich Ihnen dieses Bild damit gebracht, das Sie vermutlich kennen. Das ist der Bibliothekar oder der Bücherwurm oder der Buchhändler, dieses Gemälde von Karl Spitzwecker aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ergänzt durch diesen berühmten Text von Klaus Steck. Bibliotheken sind eine gefährliche Brutstätte des Geistes. Man könnte sich fragen, ob das nicht vielleicht auch schon ein Mythos ist. Der Medienwissenschaftler Leonard Novi hat 2014 in einem Autorenblog provozierend gefragt, wozu braucht es noch Bibliotheken? Das Für und Wider wird seit dem Beginn des Digitalisierungszeitalters diskutiert. Doch darüber möchte ich mich heute nicht auslassen. Die Frage ist aber zweifellos aktuell, aber vielleicht gehören auch diese Zweifel nach gebührendem zeitlichen Abstand, sozusagen, wenn sie historisch geworden sind, auch zu den Mythen der Bibliotheken. Erwarten Sie mir aber von mir nicht zu viel, denn ich bin weder ein Mythologe noch ein Symbolforscher, wie Robert Langdon in den Romanen Illuminati und Sakrileg oder im Film der Leonardo da Vinci Code von Dan Brown. Und schon gar nicht ließ mich mein Kollege Friedrich von Harvard einfliegen, um diesen Vortrag zu halten. Ich werde vielmehr versuchen, entlang historisch verbürgter Ereignisse, zweifelhafter Überlegungen und, verzeihen Sie den Ausdruck, auch Kopfgeburten von manchen Schriftstellern, Ansätze zu finden, die zu einer Mythisierung, vielleicht auch zu einer Mystifizierung beigetragen haben. Gerade in der Weltliteratur sind Bibliotheken ein Faszinosum. Das spannungsreiche Beziehungsgeflecht zwischen der Bibliothek als Wissensraum und dem Leser und dem Bibliothekar hat Autoren immer wieder inspiriert. Bibliotheken sind nicht nur Symbole europäischer Kultur, sondern auch Orte anscheinend mit einer geheimnisvollen Ausstrahlung. Sie sind von einem Hauch sakraler Feierlichkeit oder auch von Unheimlichkeit durchweht. Mein erster Abschnitt am Anfang war Alexandria. Bibliotheken bewahren das Wissen der Welt. Man kann davon ausgehen, dass bereits im 3. Jahrtausend vor Christus schriftliche Dokumente bewusst archiviert worden sind. Planvoll gesammelt wurden sie nach gegenwärtigem Kenntnisstand und nach archäologischen Funden zum ersten Mal in Nineveh, der Residenzstadt des assyrischen Königs Ashurbanipal im 7. Jahrhundert vor Christus. Für unser Thema aber liegt der Schlüssel wesentlich später in Alexandria, in der von Alexander dem Großen 332 vor Christus gegründeten Stadt herrschten als seine Nachfolger Könige aus der Dynastie der Ptolemäer. Ptolemäus der Erste, Soter, soll die Bibliothek geplant, sein Sohn Ptolemäus der Zweite, Philadelphos, im Lauf des 3. Jahrhunderts ausgebaut haben. Sie war Teil des Museions, einer wissenschaftlichen Einrichtung, die man heute vielleicht als eine Art Akademie der Wissenschaften bezeichnen würde. antiken Quellen zufolge sollte diese Bibliothek das Wissen der Welt bewahren und überliefern. Dieses Wissen war das Wissen der griechisch-hellenistischen Kultur, die Welt des Mittelmeerraumes. Dazu kam die Übersetzungsliteratur aller damals bekannten Völker. Weniger idealistisch war wohl ihre politische Aufgabe, die Kultur der griechisch dominierten Herrenschicht und zweifellos auch ihre Macht zu sichern. Es ist also, wie ein Historiker mal gesagt hat, eine gewisse Dekonstruktion des antiken idealisierenden Bibliotheksmythos erforderlich. Dieses schöne Bild ist eines der berühmten Sammelbildchen von Liebligs Fleischextrakt und das stellt dar, wie sich der Zeichner diese Bibliothek von Alexandria vorgestellt hat. Bis auf die Bücherregale kommen einem ja vertraut vor, das im Vordergrund ist es sicherlich frei erfunden. Außerdem waren also damals keine Bücher, sondern Buchrollen und die wären sicherlich nicht so in den Regalen gestanden. Ein Zeichner des 19. Jahrhunderts hat sich das ein bisschen realistischer vorgestellt. Hier sehen Sie korrekt die Rollen, dass sie so aufbewahrt waren, hat man in römischen Bibliotheken gefunden und das Publikum ist natürlich relativ frei gestaltet. Wie man sich diese Bibliothek architektonisch vom Bau her hätte vorstellen müssen, zeige ich Ihnen an einer ganz anderen. Und zwar die von Ihnen in der Türkei waren, kennen diese Bibliothek vielleicht. Das ist die berühmte Kelsos-Bibliothek in Ephesus, die durch ein Erdbeben zerstört worden ist. Und österreichische Archäologen haben sie in den letzten Jahrzehnten aus den Trümmern wieder aufgebaut. Sie sehen also, es waren repräsentative Bauten und die auch dem, der sie erbaut haben, einen gewissen Ruhm verschafft haben. Sie heißt Kelsos Bibliothek nach dem Erbauer. Heute würde man sagen, er war ein Stadtrat der Stadt Ephesus, der seinen Bürgern etwas Gutes tun wollte und sich selbst ein Denkmal setzen. Diese Bibliotheken waren auch reich ausgeschmückt mit Statuen, auch da hat man etliche gefunden und wieder in die Nischen gestellt. Und zwar stellen diese Statuen, das ist eben der Ruhm des Stifters, die verkörpern die Tugenden des Herrn Kelsos. Hier steht zum Beispiel auf Griechisch Episteme, das heißt so ungefähr das allumfassende Wissen des Kelsos. Und es sind dann auch die Liebe des Kelsos zu seiner Vaterstadt symbolisiert und so weiter und so fort. Zu den legendenumworbenen Ereignissen der Bibliothek von Alexandria zählt die Übersetzung der Tora, der 5 Bücher Mose, vom Hebräischen ins Griechische, für die in der Mitte des 3. Jahrhunderts 72 oder 70 jüdische Gelehrte nach Alexandria eingeladen worden sein sollen. Daher heißen die 5 Bücher Mose auch Septuaginta, also 70, weil es von 70 Rabbinern eben übersetzt worden sein soll. Schon in der Antike sorgten die dann vom 3. Ptolemäus, dem 3. Euergetes, angeordneten unkonventionellen Erwerbungsmethoden. Da könnte ich einiges drüber anekdotenhaft erzählen, vielleicht ist im Anschluss dann, wenn Fragen sind, dazu noch Gelegenheit. Diese Bibliothek war mit ihren vermuteten etwa 400.000 Schriftrollen die größte Bibliothek der alten Welt. Je nachdem, welchen der zahlreichen Schicksalsschläge, die sie im Verlauf ihrer langen Geschichte erlitten hat, man für ihren Untergang verantwortlich macht, sie bestand immerhin 500 Jahre und über ihr Ende, darauf komme ich noch zu sprechen. Nun, wie lange ihr Ruf oder ihr Mythos weiterlebte, beweist die Gründung einer neuen Alexandrina mit internationaler Hilfe, deren spektakuläres, von dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta entworfenes Gebäude 2002 eröffnet wurde. Ob die Bibliothek heute, wie ihre Väter hofften, dereinst wie in der Antike in den ganzen Mittelmeerraum ausstrahlen wird, ist mehr als fraglich. Heute beschränkt sich ihre Wirksamkeit mehr oder weniger auf die Funktion einer Art Universitätsbibliothek für die Stadt Alexandria. Dieses spektakuläre Gebäude symbolisiert die nach der ägyptischen Religion bedeutende Sonnenscheibe. Und in diesem Dach, das man von oben betrachten kann, sind dann auch Alphabete der ganzen Welt in den Stein eingefräst. Wie großzügig diese Bibliothek ist, das sehen Sie aus einer Aufnahme aus dem Innenraum. Und Sie merken auch, dass sie ziemlich leer wirkt. Nun, ich komme jetzt weg von der Antike und gehe zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit über. Erst die frühe Neuzeit hat wieder Bibliotheken mit universalem Sammelehrgeiz geschaffen. Aber Sie werden mich jetzt vielleicht fragen, hat es nicht im Spätmittelalter schon eine solche Bibliothek gegeben? Das werden vor allem diejenigen fragen, die Umberto Ecos Roman Der Name der Rose gelesen haben oder den Film gesehen. Dort spielte der gewaltige oktogonale Bücherturm, das Edificium, wie es im Buch heißt, eine zentrale Rolle, geheimnisumwittert und nur wenigen Eingeweihten zugänglich. Aber das ist pure Fiktion von Eco, denn eine Bibliothek dieses Ausmaßes hat es im Mittelalter nicht gegeben. Aber ich werde auch darauf später noch einmal zurückkommen. Die ab 1572 aufgebaute Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel war beim Tod ihres fürstlichen Sammlers Herzog August von Braunschweig-Lüneburg 1666 auf 130.000 Bände angewachsen und war damals vermutlich die größte Bibliothek der westlichen Welt. Sie hat zu ihrer Zeit als achtes Weltwunder gegolten. Erst im Gefolge der Aufklärung dann in Deutschland mit der Gründung der Universität Göttingen 1737 entstehen die ersten wissenschaftlichen Gebrauchsbibliotheken, die auf der Konzeption des Universalgelehrten und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz aufbauen, der von einer Bibliothek verlangt, dass sie die relevanten Schriften aller Wissensgebiete in proportionierlicher Kontinuität anschaffen müsse. Das heißt, jedes Wissensgebiet soll proportional seines Umfangs angeschafft werden und kontinuierlich, also in proportionierlicher Kontinuität. Als die Göttinger Bibliothek am Ende des 18. Jahrhunderts auf etwa 150.000 Bände angewachsen war, konnte sie zumindest, was die aktuelle Literatur ihrer Zeit betraf, als wirklich universal und als die bedeutendste Europas gelten. Goethe hat sie im Jahr In jedem Vortrag muss Goethe mindestens einmal vorkommen. Goethe hat sie im Juni 1801 besucht. Er war auch Chef dieser Bibliothek nebenbei. Und mit seinem Urteil in den Tag- und Jahresheften von 1801 hat er ebenfalls zu einem Bibliotheksmythos beigetragen. Denn Sie kennen vielleicht seinen Ausspruch: Man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet. Ende des Zitats. Eine besondere Rolle bei diesen Überlegungen spielen die Nationalbibliotheken. Im Lauf des 19. Jahrhunderts entwickelten sie sich aus fürstlichen Bibliotheken, aus Hofbibliotheken oder sonstigen großen Sammlungen oder durch Neugründungen. Sie verfolgten lange Zeit das Ziel, neben der Archivierung der jeweiligen nationalen Buchproduktion das Wissen der Welt möglichst umfassend zu sammeln. Als Beispiele nenne ich die heutige Bibliothèque de France, die British Library oder als besonderen Fall in Deutschland die Staatsbibliothek zu Berlin zusammen mit der Deutschen Nationalbibliothek an den Standorten Frankfurt am Main und Leipzig. Die größte Bibliothek mit diesem Anspruch ist aber die Library of Congress in Washington. Ihrer ursprünglichen, auch noch heutigen Funktion nach, war sie und ist sie eine Parlamentsbibliothek. Als Thomas Jefferson von 1801 bis 1809 der dritte Präsident der Vereinigten Staaten ihr seine Privatbibliothek, die damals die größte Privatbibliothek der jungen USA war, zum Kauf anbot, lehnte der Kongress zunächst den Ankauf ab, mit der Begründung, dass eine so breit angelegte Bibliothek von den Abgeordneten nicht gebraucht werde. Jefferson hat mit einer berühmten Antwort gekontert. Er hat nämlich an den Kongress geschrieben: "There is no subject to which a member of Congress may not have to refer." Also es gibt keinen Gegenstand, über den frei übersetzt ein Abgeordneter nicht Bescheid wissen sollte. Es war also eine von ihm universal gedachte Sammlung, aber die vermutlich der gegenwärtige Präsident auch für überflüssig hält. America first, und Bibliotheken machen vermutlich nicht America great again. Sie kennen vielleicht dieses Bild des manieristischen Malers Giuseppe Arcimboldo aus dem 16. Jahrhundert, der Bibliothekar. Arcimboldo hat ja viele solche Bilder gemalt, der Frühling, der Herbst, der Winter, die immer so komponiert sind. Dass solche Universalbibliotheken, wenn ich jetzt auf die Bibliothekare zu sprechen komme, auch umfassend gebildete Bibliothekare benötigen, führte zu Berufsbildern, die zwar nichts Mythisches an sich haben, dafür aber fantastische Anforderungen formulierten. Ich bringe Ihnen jetzt ein sehr schönes Beispiel, ein Gutachten von Johann Matthias Gesner aus dem Jahre 1748. Er war der erste Direktor der jungen Universitätsbibliothek Göttingen. Ich bringe das, was er über die Anforderungen an den Bibliothekar schreibt, in Auszügen. Er verlangte nicht nur eine Kenntnis der Buchtitel und der Preise, sondern auch des Inhalts und der inneren Beschaffenheit, Güte und Wertes derselben. Zu solchem Ende ist nötig, dass er unterschiedliche Sprachen verstehe, zum Exempel um der Bibelausgaben willen Hebräisch, Syrisch, Arabisch, Samaritanisch, Äthiopisch zum wenigsten etwas lesen könne, Griechisch aber in einiger Vollkommenheit. Der lateinischen Sprache soll von Rechts wegen so mächtig sein, dass er vom Stile urteilen und mit Ausländern korrekt und richtig Lateinisch sprechen könne. Von den neueren Sprachen sind Französisch, Italienisch und Englisch unentbehrlich. Spanisch wird von niemandem eher als von einem Bibliothekario erwartet. Die nordische und dänische Sprache fangen auch beträchtlich zu werden an. Und dann nennt er noch charakterliche Eigenschaften: ein edles, großmütiges und über alle unziemliche und niederträchtige Gewinnsucht erhabenes Herz, ferner ein Geschmack der Schönheit, Ordnung und Reinlichkeit. Ich habe mich als Bibliothekar immer bemüht, dem nachzueifern, aber es ist mir nicht gelungen. Mit dieser Karikatur aus dem Simplicissimus kommen wir der Gegenwart etwas näher. Besser als ich es kann, hat Robert Musil, der berühmte österreichische Autor, in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften im berühmten Kapitel 100 da ist der Titel. Das Kapitel ist überschrieben: General Stumm dringt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung. Und damit hat er meiner Meinung nach am stärksten am Bibliotheksmythos oder dem Bibliothekarsmythos gekratzt. In diesem Roman geht es, ganz kurz gesagt, der Roman hat 1500 Seiten und ist auch nicht vollendet worden. Da geht es um Folgendes: Ein Festkomitee bereitet zum 1918 bevorstehenden 70-jährigen Thronjubiläum von Kaiser Franz Josef eine Parallelaktion vor, eine Parallelaktion zum 30-jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II. Auf der Suche nach einem bedeutenden Gedanken, der dem Jubiläum zugrunde gelegt werden soll, besucht dieser General Stumm von Bortwehr, ein Mitglied des Komitees, die Hofbibliothek in Wien, die heutige Österreichische Nationalbibliothek, und hofft, diesen Gedanken dort zu finden. Und jetzt hören Sie, was er dort erlebt hat. Der General begibt sich also mit folgender Überlegung auf die Gedankensuche. Er spricht dann mit seinem Freund Ulrich, der Hauptperson im Roman. Es gibt, wie sich zeigt, sehr viele bedeutende Gedanken, aber einer muss doch der bedeutendste sein, das ist doch nur logisch. Ich habe mir also, so berichtet er, einen Eintrittsschein in unsere weltberühmte Bibliothek besorgen lassen und bin unter der Führung eines Bibliothekars in die feindlichen Linien eingedrungen. Wir sind den kolossalen Bücherschatz abgeschritten. Aber was glaubst du, antwortete mir der Bibliothekar, wie unser Spaziergang kein Ende nimmt und ich ihn frage, wie viele Bände denn eigentlich diese verrückte Bibliothek enthält? 3,5 Millionen Bände, antwortet er. Natürlich habe ich ihn nicht so ohne weiteres fragen wollen, wie finde ich den schönsten Gedanken von der Welt, zum Beispiel eine Zusammenstellung aller großen Menschheitsgedanken, ob es das gibt, frage ich ihn listig. Der Bibliothekar führt ihn daraufhin ins Katalogzimmer und dann erzählt der General weiter. Da war ich dann also wirklich im Allerheiligsten der Bibliothek. Ich habe die Empfindung gehabt, in das Innere eines Schädels eingetreten zu sein. Ringsherum nichts wie diese Regale mit ihren Bücherzellen und überall Leitern zum Herumsteigen und auf den Gestellen und den Tischen nichts wie Kataloge und Bibliografien. Nirgends ein vernünftiges Werk zum Lesen, sondern nur Bücher über Bücher. Es hat ordentlich nach Gehirnphosphor gerochen. Herr Bibliothekar, rufe ich aus, Sie dürfen mich nicht verlassen, ohne mir das Geheimnis verraten zu haben, wie Sie sich in diesem Tollhaus von Büchern selbst zurechtfinden. Der Bibliothekar richtet sich auf, erzählt der General, er ist förmlich aus seinen schwankenden Hosen herausgewachsen und sagte mit einer Stimme, die jedes Wort bedeutungsvoll gedehnt hat, als ob er jetzt das Geheimnis dieser Wände aussprechen müsste. Herr General, sagte er, Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne. Das kann ich Ihnen nun allerdings sagen, weil ich keines lese. Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist als Bibliothekar verloren, hat er mich belehrt. Er wird niemals einen Überblick gewinnen. Ich frage ihn atemlos, Sie lesen also niemals eines von den Büchern? Nie, mit Ausnahme der Kataloge. Sich weiter mit den Bibliothekaren beiderlei Geschlechts zu beschäftigen, ließ sie uns schnell erkennen, dass sich dieser Beruf in ganz besonderer Weise zur Mythenbildung eignet, allerdings meist in nicht sonderhaft schmeichelhafter Richtung. Dazu noch zwei weitere kleine Beispiele. Der Dichter Jean Paul, ein Romantiker, meinte schon am Beginn des 19. Jahrhunderts, verbotene Bücher stelle man überhaupt am sichersten in öffentlichen Bibliotheken auf, die man mit den gewöhnlichen Bibliothekaren versehen, weil ihre verdrüssliche Miene besser als ein Zensuredikt das Lesen abwendet. Ein satirischer Schriftsteller unserer Zeit, Walter Mehring, hat sich 1964 wie folgt geäußert, ich zitiere, diese Bibliothekare im Mimikrie-Grau des Bücherstaubes haben, wie sie da Folianten ans Zwielicht zerren und wieder einsargen, in Griff und Blick die geschäftige Pietätlosigkeit von Beerdigungsfachleuten. Und noch vor wenigen Jahren habe ich selbst in einer dänischen Bibliotheken gelten in Fachkreisen an der Spitze des Fortschritts zu marschieren, im Gästebuch dieser Bibliothek, wie ein offensichtlich frustrierter Leser die sogenannte benutzerorientierte Bibliothek charakterisierte. Ich zitiere es zuerst auf Dänisch. De habe ige, de kende ige, de morve ige, skrup ä. Das heißt, das haben wir nicht, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, hau ab. Ich hoffe, dass auch das nur ein Mythos ist. Ich komme jetzt zu der ersten Abbildung zurück. Bibliotheken sind gefährliche Brutstätten des Geistes und beschäftige mich jetzt mit ihrer Zerstörung und ihrem Untergang eben aus diesen Gründen. der Verbrechen und Katastrophen, wie wir alle wissen, die Fantasie der Menschen offenbar mehr beflügelt als die oft durch Jahrhunderte friedliche Existenz von Bibliotheken, haben auch sie von Anfang an zur Mythenbildung beigetragen. Und deswegen gehe ich jetzt noch einmal einen Schritt in die Antike zurück. Ich beglücke Sie wieder mit einem Bildchen von Liebigs Fleischextrakt, die Verbrennung der Bibliothek von Alexandria. Die Bibliothek, ich müsste eigentlich, das muss ich ergänzen, von den Bibliotheken sprechen, weil es hat neben der großen Alexandrina noch die Bibliothek im Serapeum gegeben, aber ich will aus Ihnen keine Fachleute machen, darum lasse ich das unter den Tisch fallen. Die Bibliotheken von Alexandria sind in ihrer langen Geschichte mehrfach von Katastrophen heimgesucht worden. Brände, wie bei der Eroberung der Stadt durch Julius Caesar 48 vor Christus, oder anlässlich eines Aufstands fanatisierter Christen unter dem Patriarchen Theophilos 391 nach Christus. Aber ihr endgültiges Ende ist wohl, man kann sagen, schleichend erfolgt. Sie hat einfach sich überlebt gehabt. Die folgende Überlieferung ist also auch ein Mythos, wenn Sie so wollen, zu dem man sagen kann, si non è vero e molto ben trovato, wenn er nicht stimmt, ist er gut erfunden. Ich zitiere. Am 22. Dezember 640 eroberte der Emir Amr ibn al-As Alexandria und in einem Gespräch mit dem uralten Johannes Philoponos plädierte der Letztere für den Erhalt der Bibliothek. Der Emir antwortete, ich kann über diese Bücher nicht ohne die Erlaubnis des Omar, das ist der Kalif, verfügen, ich kann ihm aber schreiben. Die Antwort des Kalifen lautete, bezüglich der Bücher, von denen du mir geschrieben hast, so ist hier meine Antwort. Wenn ihr Inhalt sich mit dem Buch Allahs vereinbaren lässt, so können wir auf sie verzichten, da in diesem Fall das Buch Allahs mehr als ausreicht. Enthalten sie hingegen Dinge, die vom Buch Allahs abweichen, dann gibt es erst recht keinen Grund, sie aufzubewahren. Schreite also zur Tat und vernichte sie. Dem Befehl des Kalifen gehorchend, begann der Emir mit seinem Werk der Vernichtung. Er verteilte die Bücher auf alle Bäder Alexandrias, damit man sie als Brennstoff für die Öfen benutze, die diese so angenehm machen. Die Zahl dieser Bäder, schreibt ihm Al-Kwifti, ein zeitgenössischer Historiograf, war durchaus bekannt. Ich habe aber sie vergessen. Aber wir wissen, so geht der Text weiter durch Eutychius, dass es 4000 Bäder gewesen sein sollen. Man berichtet, fährt er fort, dass es ganze 6 Monate dauerte, bis das gesamte Material verbrannt war. Nun, der arabische Gelehrte für die Überlieferung griechischer Texte, vor allem für die Werke des Aristoteles, eine Schlüsselrolle für die europäische Kultur gespielt haben, kann dieser Bericht nur frei erfunden und möglicherweise eine christliche Gräuelpropaganda späterer Jahrhunderte sein, zumal die Stadt Alexandria nicht erobert wurde, sondern nach Verhandlungen friedlich übergeben und von Verwüstungen und Plünderungen ist historisch nichts überliefert. Aber wie nahe Glanz und Elend beieinander liegen und in Erzählungen weitergesponnen werden, möchte ich an 2 weiteren Episoden aus dem islamischen Kulturkreis demonstrieren. Einer der berühmtesten Gelehrten des Mittelalters war der in Europa Avicenna genannte Ibn Sina, 980 bis 1037. Als 18-jähriger Arzt heilte er Nuh ibn Mansur, den Emir von Bukhara. Als Lohn erbat er sich die Erlaubnis, die königliche Bibliothek mit ihren seltenen und kostbaren Handschriften benutzen zu dürfen. Und so wurde er zum bedeutendsten Universalgelehrten seiner Zeit. Ibn Sina ist in neuerer Zeit sozusagen noch einmal bekannt geworden, weil es ziemlich frei dargestellt einer der Protagonisten in Noah Gordons Roman Medicus und auch im entsprechenden Film. Sein Schicksal, wie es da drinnen geschildert ist, stimmt aber nicht so ganz mit der historischen Wirklichkeit überein. Im Kontrast zu diesem positiven Beispiel, er wird zum größten Gelehrten dank einer Bibliothek, verlief das Leben des Fürsten Ulugbek, Vizekönig von Samarkand, 1394 bis 1448, der ein bedeutender Astronom und Mathematiker war. Er hat die exaktesten Sterntabellen vor Tycho Brahe und Johannes Kepler errechnet. Er wurde aber auf Veranlassung seines eigenen Sohnes Abd al-Latif ermordet, da dieser fürchtete, dass die islamische Geistlichkeit seine Nachfolge verhindern würde, weil der Vater in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit das Wissen über den Glauben gestellt habe. Ulugbeks berühmtes Observatorium mit einem Riesensextanten und seine Bibliothek wurden zerstört. Das bekommt man zumindest bei Stadtführungen in Samarkand berichtet, aber es besteht eigentlich kein Grund, daran zu zweifeln. Ich weiß nicht, ob zufällig jemand mit Umberto Eco so vertraut ist, dass er weiß, was das sein könnte. Da hat sich ein Architekt die Mühe gemacht, das Edificium, den Bücherturm im Roman Der Name der Rose vom Grundriss her zu rekonstruieren. Ich habe es nicht nachgeprüft, ob die Verteilung der Wissensgebiete so stimmt. Etwas anschaulicher ist das nächste Bild. Das ist eine Zeichnung, die das spätmittelalterliche Kloster zeigt und dahinter das Edificium, dieser riesige Bücherturm, in dem die Bibliothek des Klosters untergebracht gewesen sein soll. Wenn man das Buch liest, so kann man sich vorstellen, dass es so ausgesehen hat, nur hat es in Wirklichkeit in keinem Kloster Jesu ausgesehen. Der Brand dieser riesigen Bibliothek, der im Roman geschildert wird, ist reine Fiktion. Der Hintergrund ist folgender: Der Held des Romans William von Baskerville und sein Schüler Adson von Melk verschaffen sich Zutritt in die geheimnisvolle Bibliothek, um das einzig erhaltene Exemplar des Buches von Aristoteles über die Komödie zu finden. Der blinde Bibliothekar Jorge von Burgos hat es allen Blicken entzogen, weil Aristoteles mit seinen Ausführungen über das Lachen, ich zitiere, einen Teil der Weisheit zerstört, die in den Jahrhunderten von der Christenheit aufgehäuft worden ist. Jorge hat deshalb nicht nur seine neugierigen Mitbrüder ermordet, sondern beginnt vor William die Pergamentseiten aus dem Buch zu reißen, in Streifen zu reißen und zu verzehren, bevor er die ganze Bibliothek in Brand setzt und selbst verbrennt. Umberto Eco verkehrt gewissermaßen den positiven Mythos von der Bibliothek als Wissensspeicher ins Gegenteil, eine Bibliothek zur Wissensverhinderung. Mit einer Selbstverbrennung endet auch der 1930-31 entstandene Roman Die Blendung von Elias Canetti. Der Held unter Anführungszeichen des Romans Peter Kien, ein Sinologe, ist der Prototyp eines Intellektuellen, der sich in seiner Welt einkapselt. In seiner riesigen Bibliothek, die er in eine Bücherfestung verwandelt, verliert er völlig den Kontakt zur Wirklichkeit. In einer Welt ohne Kopf wird er zum Kopf ohne Welt und verkörpert gleichsam die Isolation des Individuums in der Moderne. Die Blendung, das Wort im Titel des Romans, steht für eine Verblendung durch einen abstrakten Idealismus, der zur völligen geistigen Umnachtung führt. Der Realitätsblinde scheitert an der Realität. Kien verbrennt sich zusammen mit seiner Bibliothek. Nicht um die Verbrennung von Bibliotheken, sondern um Bücher geht es in dem zwischen Science Fiction und sozialer Utopie angesiedelten Roman Fahrenheit 451 von Guy Bradbury. In einem fiktiven, totalitären Staat hat die Feuerwehr die Aufgabe, Bücher aufzuspüren und zu verbrennen. Selbstständiges Denken ist tabu, denn es ist gefährlich und führt zu antisozialem Verhalten. Literatur und Kultur gefährden daher die Herrschaftssicherung und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Feuerwehrmann G. Montag erliegt aber bei seiner Vernichtungsarbeit der Faszination des Lesens und muss in der Konsequenz trotzdem sein eigenes Haus mit seinen Büchern anzünden. Er flieht zu einer Gruppe von Menschen, die sich in den Wäldern verborgen haben und Bücher auswendig lernen, um sie in der Hoffnung auf einen Neubeginn vor dem Vergessen zu bewahren. Wenig Mythisches hat, und das wissen Sie ja alle, die Zerstörung von Bibliotheken und die Verbrennung von Büchern bis auf die jüngste Zeit. Immer wieder wird versucht, unerwünschtes und schädliches Schrifttum, wie es die Nazis genannt haben, zu eliminieren. Ganze Bibliotheken sind, wie im Fall der Bibliothek von Löwen in Belgien 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs von der deutschen Armee im Rahmen einer Racheaktion in Brand gesteckt worden und damit besser hält gleich ein zweites Mal von der Wehrmacht 1944, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ebenso wie 1944 die berühmte Zaluski-Bibliothek und die Krasinski-Bibliothek im Rahmen des Warschauer Aufstands. Dazu die berüchtigte These von Hitler in seinen Reden zur Kunst- und Kulturbibliothek, ich zitiere, kein Volk lebt länger als die Dokumente seiner Kultur. Der Romanist und Politiker Viktor Klemperer, ein Überlebender und Chronist des Holocaust, hat 1947 vermutet, dass dahinter die Angst aller Hitlers und aller anderen Despoten dieser Welt vor dem denkenden Menschen steht. Und im Grunde genommen ist das, wie Sie sich vielleicht auch schon gedacht haben, dieselbe Ideologie, die hinter den Kulturfreveln des IS steht. Ja, sind jetzt Bücher schädlich oder nicht? Ich möchte einen kleinen Exkurs anbringen, Nutzen und Schaden von Büchern. Die Überschätzung der schädlichen Wirkung von Büchern ist ebenso Teil eines Mythos wie der ihrer Segensreichen. Oscar Wilde hat zum Beispiel 1890 in seinem Roman Das Bildnis des Dorian Gray geschrieben, ich zitiere, und vergiftet werden durch ein Buch, so etwas gibt es nicht. Kunst hat keinen Einfluss auf das Handeln. Sie vernichtet den Wunsch des Handelns. Sie ist wundervoll und fruchtbar. Die Bücher, welche die Welt unmoralisch nennt, sind Bücher, die der Welt ihre eigene Unmoral vorhalten. Das ist alles. Und ein Schriftsteller aus unserer Zeit, Heinz Knobloch, hat dazu geschrieben, nichts sollte zu der Annahme verleiten, eine Bastille würde je wegen vorenthaltener Bücher gestürmt. Solchen Einfluss hat die Literatur nicht. Nur die Behörden, die zur Verhinderung des Lesens eingerichtet und gewöhnlich mit Analphabeten besetzt sind, trauen einer gedruckten Schrift übernatürliche Kräfte zu. Im Gegensatz dazu hat das frühe 19. Jahrhundert das sogenannte gute Buch maßlos in seiner Bedeutung überhöht, geradezu ins Religiöse. Ein Pionier des Volksbibliothekswesens im 19. Jahrhundert, Karl Benjamin Preußke, hat in seinen Publikationen mehrfach einen Satz geschrieben, der lautet, die Verbreitung nützlicher Bücher ist gleichsam eine Heidenbekehrung der neueren Zeit. Sehr schön. Thomas Jefferson schrieb einmal in einem Brief an John Adams, seinem Vorgänger im Amt des Präsidenten, I cannot live without books. Er vertraute darauf, that the power of the intellect would shape a free and democratic society. Nur zu gerne würde man an die segensreiche Wirkung von Bibliotheken auf die Demokratie glauben, aber warum muss man dann bis zum heutigen Tag die Politik immer wieder an die Notwendigkeit erinnern, Bibliotheken besser zu fördern? Und welche segensreiche Wirkung hat zum Beispiel die Library of Congress, die ureigenste Institution der Regierung der USA, mit weltweitem Renommee auf das Gebaren so manches Präsidenten? Man ist versucht zu sagen, Mythen, alles Mythen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich den Film dann einblenden kann, der jetzt folgen soll. Dazu noch vorsichtshalber folgende Einführung. Es ist das an sich ein besonders eindrucksvolles Beispiel. 1956 hatte der Film Storm Center seine Premiere. Er war der erste eindeutig Anti-McCarthy-Film, der in Hollywood produziert wurde. McCarthy war ein republikanischer Senator, der in den 50er Jahren die USA durch die Kommunisten und alle Linksdenker gefährdet gesehen hat und gegen entsprechende Intellektuelle und auch gegen Bibliotheken durchgegriffen hat. Zum Beispiel, das war mit ein Grund, warum Bert Brecht die Vereinigten Staaten verlassen hat und andere auch. In diesem Film wird die Hauptrolle von Alicia Hall, das ist eine ziemlich berühmte, zumindest der älteren Generation bekannte Schauspielerin, die Hauptrolle spielt sie einer Bibliothekarin in einer Kleinstadt. Als sie die Erweiterung ihrer Public Library beantragt, die sehr gut angenommen ist, soll sie dafür als Gegenleistung das Buch The Communist Dream aus dem Bestand entfernen. Als sie sich weigert, auf den Deal einzugehen, wird sie entlassen und von der Bevölkerung als subversiv diffamiert. Und in der Folge geht die Bibliothek in Flammen auf. Aber das führt in der Stadt zu einem Umdenken. Die Einwohner besinnen sich auf ihre demokratischen Prinzipien, bitten die Bibliothekarin, auf ihre Stelle zurückzukehren und den Wiederaufbau zu betreuen. So, und jetzt bin ich selbst gespannt, was jetzt kommt. Man hört es ganz gut. Es sind insgesamt, glaube ich, 11 Minuten. Etwas viel zu geniale Idee. Links kommt jetzt die Bibliothekarin.
Good morning, children.
Morning, morning Sal.
How's that skin knit, Jane?
Fine, thank you.
Bye.
Bye.
Good morning, Martha.
Good morning, Mrs. Hall.
Good morning, Carl. Did you get around to cleaning out those bins?
Miss Hall, a man's only got one pair of hands.
Of course, Carl. And when we require more, I'll hire an octopus. Oh, Dr. Corby called about the Norwood book, and I haven't been able to find it. Oh, look under Architecture Modern, 724.9, I believe.
Das ist ein Stadtrat, der mit der Bibliothekarin befreundet ist, aber dann doch gegen sie stimmt.
How nice to see you. And so early in the morning. You've not been in much lately.
Well, to tell the truth, I don't get much time for reading these days.
They're keeping you pretty busy down at City Hall, aren't they? I was certainly pleased to see that you were elected to the council, Robert.
Why, thanks.
Particularly since I count on you to get me my children's wing.
Oh.
Things are pretty slow at this hour, but drop around in the afternoon when the children are here. The plans are moldering in my desk.
Don't worry. You'll get it built, just as you got the library built.
Yes, that was over 25 years ago. I just hope you don't have to wait.
So, und das ist jetzt das inkriminierte Buch.
And do you realize that it's been almost 35 years since you first started picking lint off my suit?
Have you worn it that long? I'll check this out for you.
Thank you.
The Communist Dream.
must say you run a very nice little establishment here.
Then don't be such a stranger.
I'll try not to be.
Good. I expect you to become a steady customer.
All right. I'll aim for that.
Not exactly light summer reading.
We've had some comments.
Also, der Stadtrat hat seinen Comment über das Buch. Und jetzt kommt der Schluss. Das ist sozusagen die Exposition. Ah. Das ist der Junge, der die Bibliothek angezündet hat. Er hat nämlich von den Leuten so viel Schlechtes über die Bibliothek gehört, dass er sich vorgenommen hat, dieses Übel zu verbrennen.
Young politician. I'd rather crawl into a hole somewhere.
Thank you. isn't just the boy. We're all to blame.
I'm to blame too. I didn't fight back.
I hear you're going away. I hope you'll change your mind. You've got to help us rebuild this library. Don't leave.
I have no intention of leaving. I'm going to stay here and I'm going to help rebuild this library. And if anybody ever again tries to remove a book from it, he'll have to do it over my dead body.
Gleich aus. Ne? Also Sie sehen, glaube ich, hier sehr schön der Gedanke, wie wichtig eine Bibliothek für die Demokratie ist. Und wenn sie zerstört wird, was es für ein Schaden für die Menschheit ist, wenn Sie die Buchtitel gelesen haben und dann die heldenhafte Pose der Bibliothekarin, sie will die Bibliothek wieder aufbauen, aber wenn noch einmal jemand ein Buch entfernen will, dann nur über ihren Leichnam. Also so ein richtig schöner, pathetischer Schluss. 1957 hat dieser Film in Cannes den Prix de Chevalier de la Barre als This Year's Film with the Best Helps Freedom of Expression and Tolerance. Aber das Time Magazine hat damals in einer Filmkritik geschrieben, dass gut gemeint das Gegenteil von gut sei. Und die Absicht sei nobel, die Story hingegen unglaubwürdig, das Ganze ein Manifest des Antimekadismus, eine Hymne auf die Meinungsfreiheit, eine Hommage an die Zivilcourage, und der Kritiker versieht das mit einem Fragezeichen. Nach so viel Unglück, Unheil und Schrecken zum Schluss möchte ich mit Ihnen mit den letzten Beispielen in die Welt des Märchens und der Fantasie flüchten. E.T.A. Hoffmann, der Dichter der Romantik, hat in seinen Fantasiestücken in Callots Manier mit dem Märchen Der goldene Topf eines der schönsten Prosastücke der deutschen Literatur des frühen 19. Jahrhunderts geschrieben. Der verträumte Student Anselmus lebt zwar in der Realität des Alltags, flüchtet sich aber immer wieder in eine Welt der Fantasie. Der Alltag konfrontiert ihn mit der Welt der zwar gutmütigen, aber philiströsen Bürger, deren höchstes zu erstrebendes Ziel eine Hofratskarriere ist. Der Ebene der bürgerlichen Welt steht die Ebene der Realität des Mythos gegenüber. Symbol für eine Welt der Fantasie, und zugleich ist diese Welt der Fantasie und Poesie das Bibliothekszimmer des mysteriösen Archivarius Lindhorst, der in den Märchen eigentlich ein Salamander, ein Elementargeist, eine Art Geisterkönig und Zauberer ist. Er hat in seinem Haus einen herrlichen Saal mit azurblauen Wänden und goldbronzierten Palmenstämmen als Säulen. Anselmus übernimmt die Aufgabe, kostbare Handschriften zu kopieren, die in den Augen der prosaischen Gönner des Studenten nur orientalischer Schwulst sind. Und in dieser Bibliothek findet der entscheidende Kampf zwischen den feindlichen Prinzipien, die für die reale Welt stehen, und den poetischen Kräften statt, die obsiegen. Denn, und so schließt E.T.A. Hoffmann das Märchen, ist denn des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? So fragt Hoffmann den, wie er ihn immer nennt, geneigten Leser. Und ein Zeichner oder Maler unserer Zeit hat diesen letzten Kampf in der Bibliothek dargestellt. Der Salamander, das ist der Archivarius Lindhorst, der kein Archivar, sondern eben ein Geisterkönig ist, und die schwarze Katze symbolisiert das böse Prinzip, und Der Papagei, der auf die Katze losgeht, gehört ebenfalls zur bösen Seite. Und der arme Student Anselmus ist in der Vorgeschichte in ein Glas eingeschlossen worden. Und durch den Kampf zerbricht das Glas. Anselmus wird frei und kriegt dann auch das Mädchen, das er liebt, und kann dann ein Leben in der Poesie führen. Nun, zum Abschluss muss ich jetzt noch einmal auf Umberto Eco, der Name der Rose, zurückkommen. Eco war ein Schriftsteller mit einem stupenden universalen Wissen. Er hat sich nicht gescheut, Anregungen, die er aus diesem Wissen bezogen hat, ganz bewusst in seine Romane einzubauen und Motive zu variieren. Als Vorbild für die Bibliothek der Abtei, als das Edificium, greift er auf eine fantastische Erzählung, die Bibliothek von Babel, des argentinischen Schriftstellers und Bibliothekars Jorge Luis Borges aus dem Jahr 1941 zurück. Diese Bibliothek bei Borges kann man sich in Gestalt eines runden Turmes vorstellen. Sie besteht in ihrem Inneren aus einer überaus großen Anzahl sechseckiger Galerien, an deren Wände sich von Borges genau beschriebene Bücherregale befinden. Aus seinen Angaben haben verschiedene Interpretationen mit Hilfe der Kombinatorik eine astronomisch hohe Zahl von Büchern errechnet, die ein Gebäude von 10 hoch 600.000 Metern Durchmesser erfordern würden. Aber Borges kam es nicht auf Zahlenspiele an. Die von ihm erdachte Bibliothek ist zwar ungeheuer groß, aber sie ist nicht unendlich. Und bereits der erste Satz der Erzählung enthüllt, dass es sich um eine Parabel handelt. Er sagt das Universum, das andere die Bibliothek nennen. Also er setzt das Universum mit einer Bibliothek oder umgekehrt in Verbindung. In dieser spekulativen Welt werden die Bibliothekare mit den Menschen gleichgesetzt. Es ist ein chaotischer Kosmos ohne erkennbare oder vorgegebene Ordnung, die nur auf den Kombinationsmöglichkeiten des Alphabets beruht. Daher sind die Bücher den meisten unverständlich. Wer Glück hat, findet ein Buch, das wenigstens einen für ihn sinnvollen Satz enthält. Diese Bibliothek ist surreal und es bleibt offen, ob sie letztlich sinnlos ist oder aber dem Menschen bei seiner Sinnsuche hilft. Ich habe mit diesen paar Sätzen versucht, die überaus komplexen und komplizierten Gedankengänge von Borges einigermaßen verständlich zusammenzufassen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob ich Sie damit motiviert habe, diesen schwierigen Text selbst zu lesen, aber ich möchte nur hinweisen, als Reklambändchen kann man ihn zumindest physisch leicht sich aneignen. Das ist die Bibliothek, ein Blick in diesen Turm und in der Draufsicht, das haben alles fantasiebegabte Architekten rekonstruiert, sollen das die Zellen sein, wie in einer Honigwabe, in der sich dann die große Zahl von Büchern befindet. Ja, ich komme endlich zum Schluss. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, den roten Faden durch die Mythen der Bibliotheken auf dem Weg von Alexandria nach Babel zu finden. Letztlich ist es die Vorstellung von einer Universalbibliothek, die ideal gedacht ist, deren Verwirklichung immer versucht wurde, die der Aufklärung des Menschen und der Vermehrung des Wissens dienen sollte, die aber immer wieder auch als bedrohlich angesehen wurde. Unwillkürlich drängt sich uns als Zeitgenossen der Gedanke an das Internet auf. In einem unterscheidet es sich aber nicht von den Problemen einer von manchen bereits totgesagten Institution namens Bibliothek. Und wenn ich zum Schluss noch pathetisch werden darf, Fluch oder Segen hängen von beiden, von niemand anderen ab als von uns selbst. Danke, dass Sie so lange ausgeharrt haben.
Ja, herzlichen Dank, Herr Fotosek. In Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451, da, wie Sie es erzählt haben, haben die Feuerwehrmänner die Aufgabe, Bücher aufzuspüren und zu verbrennen, weil sie ja gefährlich sind für den Staat. Ich habe mich damals, als ich das gelesen habe und auch übrigens den spannenden Film gesehen habe mit Oskar Werner, Klassiker im Grunde der Science-Fiction-Verfilmung, habe ich mich gefragt, kann diese Zukunftsvision tatsächlich je eintreten? Und ich glaube nicht. Es ist gar nicht mehr nötig, Bücher zu verbrennen, man liest sie einfach nicht mehr. Das ist die Lösung dieser Probleme. Ja. Aber das wäre wirklich eine Frage, nehmen wir mal an, diese Idee, die lange im Raum stand, ja, Bücher, Wissen ist etwas Gefährliches. Wo muss man denn heute zündeln? Was müssen wir heute anstecken, damit diese Gefahr gebannt wird? Bücher werden es ja oder Bibliotheken werden es kaum noch sein, schätze ich mal.
Naja, wenn irgendeine Cloud in den Weltraum fliegt und die darin gespeicherten Daten dann vielleicht. Aber es ist schon ein Problem. Ich lese gerade ein soeben erschienenes Buch von Michael Knoche, Die Zukunft der Bibliotheken, ist eigentlich ein Essay und der weist sehr deutlich auf die Gefahren hin. Er geht gar nicht von bewusster Manipulation aus, aber er geht sehr detailliert in die Tücken der Technik ein, die dazu führt, dass doch erhebliche Verluste nicht weil es digitalisiert ist, sondern weil die Dauerhaftigkeit und die Stabilität der Digitalisate bis heute nicht gewährleistet ist. Und es ist ja so, er weist doch auf die Gefahr hin, bei uns ist man noch nicht ganz so radikal. Bei uns gibt es nur einzelne Kollegen in Bibliotheken, die sagen, schmeißen wir doch das ganze Papier weg, wir haben ja die digitalisierten Bücher. Und wer zum Beispiel einmal Google Books benutzt hat und sich dort ein Buch ansieht, der wird sehr schnell draufkommen, dass das ein gedrucktes Buch nicht unbedingt ersetzt, weil die für viele Bücher außerordentlich schlecht digitalisiert sind. Das hat schon begonnen, als man geglaubt hat, bevor das Digitalisieren sozusagen entwickelt war, wenn man Bücher auf Mikrofilm aufnimmt, könnte das platzsparend sein und die Bücher überflüssig machen. Und in Amerika haben ganze Universitätsbibliotheken sämtliche Fachzeitschriften in physischer Form rausgeworfen und dafür von Privatfirmen Mikrofilme anfertigen lassen. Und mit der Folge, ich habe dann amerikanische Zeitschriften benutzt, zum einen sind die nur schwarz-weiß und Zeitschriften mit farbigen Abbildungen, die hat man dann nicht drinnen. Oder sie sind so schlampig fotografiert worden, dass man die Sätze am Bund, am Steg in der Mitte nicht zu Ende lesen kann und ändere ähnliche Dinge mehr. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch beim Digitalisieren, wenn das nicht Fachleute in den Bibliotheken machen, genau solche Fehler auftauchen. Und bei uns ist jetzt in Bibliothekarskreisen die Diskussion um das sogenannte Last Copy. Das heißt, wenn tatsächlich alles vernichtet wird, weil es digital vorliegt, welche Einrichtung hebt wenigstens ein gedrucktes Exemplar, sei es für die Bundesrepublik, für Europa oder für die Welt, auf? Und welches dann? Sie sehen, das sind schon ganz aktuelle Diskussionen, wo es erst gar nicht um Verbrennung aus bösem Willen geschehen muss, sondern ich finde, da ist auch sehr viel Unbedachtsamkeit drinnen. Ich will damit überhaupt nicht den Nutzen der Digitalisierung kleinreden. Nur wenn man es macht, dann muss man es ordentlich machen. Das ist zumindest mein Standpunkt.
Wo gibt es die Last Copy?
In Deutschland ist das noch nicht gesichert. Die Schweiz hat damit begonnen. Mhm. Und zwar die Universitätsbibliothek Luzern, ich glaube die ETH und die Zentralbibliothek Zürich betreiben gemeinsam einen riesigen Bücherspeicher in der Umgebung von Luzern, wo für die Schweiz oder für diese drei Kantone das Last Copy aufgehoben wird. Und an sich ist das eine tolle Sache, das ist ein Hochregallager, wo sie jedes Buch praktisch von Robotern herausgesucht und geliefert bekommen. Das ist unglaublich. In einer der letzten Fachzeitschriften war der Bibliothek Forschung und Praxis, war das sehr im Detail dargestellt. Diese Räume und Magazine dürfen auch gar nicht betreten werden, weil sie immer unter Unterdruck gehalten werden, weil es die Bücher besser konserviert und darum arbeiten dort nur Maschinen. Also auch das ist eine Zukunft für den Umgang mit Büchern.
Ja, ein Kollege Ihrer Hochschule hat mir vor, ja, wie lange ist das her? Ich würde sagen 25 Jahre, 30 Jahre etwa gesagt, in 10 Jahren wird es keine Bücher mehr geben. Mhm. Da dachte ich, ich kaufe noch schnell ein paar. ich habe jetzt ein Drittel meiner Bibliothek erfasst. Also ein paar Last Copies werde ich aufbewahren. Mhm. Aber ja. Ich denke, das, was in der Fiktion von Ray Bradbury ja als Lösung dann der Gesellschaft quasi, oder des Außenteils der Gesellschaft, der widerständigen Gesellschaft gesucht wird, ist als Bewahrungstechnik, man lernt die Bücher auswendig. Ich denke, das eine ist, sie zu lagern irgendwo, sodass sie halten. Das andere ist, was passiert mit der Kompetenz, sie zu lesen? Mhm. Und wer liest sie denn noch? Und ich glaube, in der Geschwindigkeit, in der wir Daten, Wissen und so weiter produzieren, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass all das, was bei dem Schwenk über die Bücherregale in dieser Public Library beispielsweise zu sehen war, einfach keine Rolle mehr spielt. Ja. Ich glaube, wir schneiden uns da einfach von tradiertem Wissen sehr stark ab und erfinden die Welt neu.
Allerdings ganz so pessimistisch, glaube ich, braucht man nicht sein. Michael Knoche, dessen Buch ich erwähnt habe, der war bis vor kurzem Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, einer der ganz großen historischen Forschungsbibliotheken in Deutschland. Und er unterscheidet sehr genau, polemisiert etwas und spricht von den, ja, wie nennt er sie, die Digitalfundamentalisten und die Bücherfetischisten. Also das ist der extreme Gegensatz. Und er legt sehr deutlich klar, und das ist auch meine Meinung, in bestimmten Wissensbereichen, in Technik, Medizin, Naturwissenschaften, wird vermutlich in absehbarer Zeit der gedruckte Text, der herkömmliche, kaum mehr eine Rolle spielen. Spielt es auch schon heute teilweise nicht mehr. Während Knoche sagt, und auch da bin ich seiner Meinung und viele andere auch, für die Kulturwissenschaften, für die Geisteswissenschaften und für die Sozialwissenschaften wird auf unabsehbar lange Zeit kein adäquater Ersatz vorhanden sein. Die werden bleiben. Sein Wort, Gottes Org.
Ich möchte jetzt nicht den Pessimisten allein geben, aber Sie können gerne mit einsteigen in den Pessimismus, um vielleicht eine pessimistische Antwort zu geben. Eine Absolventin eines geisteswissenschaftlichen Studiums an der altehrwürdigen Universität Tübingen, die hat vor 3-4 Jahren abgeschlossen, hat mir versichert, sie hätte dieses Studium problemlos bestehen können, ohne einen einzigen Primärtext zu lesen. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist nicht nur eine Problematik des Speicherns, da hängt vielleicht noch mehr dran. Aber sei es drum, wollen Sie die Gelegenheit nutzen und ins Gespräch noch kommen mit Herrn Fotosik. Haben Sie eine Frage, die Sie formulieren wollen? Bitte, ich werde die Frage wiederholen, damit wir sie auch beantworten. Ja. Was passiert mit der Last Copy, wenn die Elektronik versagt? Also der Roboter zum Beispiel nicht mehr das Hochregal hochkommt. Ja.
Darüber hat sich offensichtlich noch niemand Gedanken gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, was digital gespeichert ist. Die Voraussetzung ist natürlich, dass es zuerst vom Manuskript her so aufbereitet wird. Aber man kann ja theoretisch alles, was digitalisiert ist, auch wieder ausdrucken. Es gibt ja auch das Publishing on Demand in der Form, dass sie sich ein Buch, das vergriffen ist oder alt ist oder wie auch immer, vom Digitalisat her ausdrucken und sogar auch wieder binden lassen können. Es ist halt entsprechend teuer, aber möglich ist das.
Vielleicht eine Anekdote dazu, dann Ihre Frage. In dem Semester war auch Klaus Kornwachs da als einer der Referenten. Ich habe ihn mal gehört bei einem Vortrag im Deutschen Museum in München. Da ging es um Wissensspeicherung und so weiter, um solche Fragen. Und in der Vorrede betonte der Direktor des Deutschen Museums, dass man ja alles mikroverfilmt habe. ja, was das Museum so an Exponaten hat und so weiter. Und man das eingelagert habe in einen Stollen im Südschwarzwald. Mhm. Dann hat Herr Kornwachs ein paar Fragen gestellt. Er hat zum Beispiel gefragt, nun gut, wenn Sie da Mikrofilme lagern, haben Sie sicher auch ein Lesegerät gelagert. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, und solche Lesegeräte brauchen ja Strom. Was machen Sie denn da? Ja, da haben wir natürlich einen Dieselgenerator. Dann fragte Kornwachs weiter, ja, und haben Sie auch den Treibstoff gelagert? Und der Direktor sagte, selbstverständlich haben wir Diesel eingelagert, ist ja keine Frage. Und dann fragte Kornwachs, haben Sie auch bedacht, dass Diesel nach 10 Jahren verflogen ist und nicht mehr einsetzbar? Da war der Herr Direktor des Deutschen Museums ein klein wenig nervös geworden. Ja. Also diese Problematik haben wir tatsächlich auf ganz vielen Ebenen. Ja. Sie haben eine Frage. Also Sie fragen nach, ob wenn man altes Schriftgut findet, zum Beispiel Archäologen, ist es sichergestellt, dass wir das entziffern können oder gibt es eben auch Schriften, Sprachen, die wir nicht mehr uns erschließen, die wir nicht dekodieren können?
Tja, an sich ist es erstaunlich, was alles gelungen ist. Nicht? Das hat ja begonnen mit der Entzifferung der ägyptischen Papyri, mit der Hieroglyphenschrift, mit der demotischen Schrift. Durch einen Zufall, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, das hat mit Napoleon zu tun, der Wissenschaftler nach Ägypten mitgenommen hat. Und einer, der dabei war, das war Champollion, der dann die Hieroglyphen entziffert hat. Und zwar, man hat durch Zufall bei diesem Feldzug Napoleons den Stein von Rosette gefunden, der eine Inschrift in Hieroglyphen, demotisch und griechisch enthalten hat. Und an einem bestimmten Zeichen, im Griechischen war das der Name, der Titel des Königs, des Pharao auf Griechisch und daran und der ist in den Hieroglyphen immer mit einer Kartusche umrandet gewesen. Und das war der Einstieg in die Entzifferung der Hieroglyphen. Und bei der Keilschrift war es ähnlich und auch heute wird noch daran gearbeitet. Zum Beispiel ein Teil, lange war die Schrift der Maya in Südamerika nicht lesbar, aber mittlerweile ist man da schon sehr weit gediehen, weil man kann auch da mit Hilfe der Datenverarbeitung nach der Häufigkeit bestimmter Buchstaben und ähnliche Dinge praktisch mit Kombinatorik manches enträtseln. Es gibt allerdings auch tatsächlich Sprachen, die man bis heute nicht enträtseln kann. Da gehört zum Beispiel das Etruskische dazu. Da bemühen sich die Wissenschaftler, man kann sagen, seit Wissenschaftlergenerationen, die zu entziffern, ist noch nicht gelungen. Und es gibt ja dann auch noch andere Dinge. Es gibt ja merkwürdigerweise Kulturvölker, die überhaupt nie eine Schrift entwickelt haben. Dazu gehören die Kelten. Also die Kelten war auch eine relativ entwickelte Kultur und die haben, wenn sie was aufzeichnen wollten, sich der lateinischen Schrift bedient, in Lateinisch oder Griechisch, aber in ihrer eigenen Sprache haben sie überhaupt nichts hinterlassen. Und bei Ausgrabungen im Vorderen Orient werden immer wieder Tontafeln in Keilschrift gefunden, die eigentlich auch das Wissen da vermehren. Also es ist ein mühseliger Prozess, aber da hat man sehr große Fortschritte gemacht. Es gibt meines Wissens nur sehr wenig Dokumente, die man bis heute nicht entschlüsseln hat können.
Gut, Sie sehen, es gibt noch Aufgaben. Vielleicht übernehmen Sie die eine oder andere. Vielleicht ein kleiner Tipp, weil Sie, Herr Furusek, auf ECHO abgehoben haben an ein paar Stellen. Nicht so weit von hier in St. Gallen gibt es eine sehr, sehr schöne Bibliothek zu besichtigen. Und das habe ich mal getan und nahm an einer Führung teil und ein Bibliothekar machte diese Führung und erzählte eine Anekdote, die ihm dort widerfahren war. Er hat eine Gruppe Italiener durch diese Bibliothek in St. Gallen geführt und an einer Stelle sagte er, ja, das würde ihn, dieses Detail in der Bibliothek würde ihn erinnern an Umberto Ecos Roman Der Name der Rose. Und diese italienische Gruppe reagierte überhaupt nicht, sie schwieg. Das irritierte ihn, aber gut, er machte seine Führung weiter. Etwas weiter kam er wieder auf Echo zu sprechen. Es gibt, glaube ich, in der Galerie so eine Art Geheimtür in der Bibliothek. Und er sagte, ja, das würde ihn wieder an Echo erinnern, Name der Rose. und er erntete wieder Schweigen. Und das irritierte ihn dann und er sprach es an und sagte, habe ich irgendetwas Falsches gesagt? Das war relativ kurz nach dem Erscheinen des Romans von Eco, man kannte ihn dort also noch nicht so sehr. Also der Bibliothekar fragte, habe ich etwas Falsches gesagt? Dann trat ein Männlein hervor aus dieser Gruppe und sagte, nein, nein, Sie haben schon recht, ich habe früher in dieser Bibliothek gearbeitet und sie hat mich inspiriert. Also es war Umberto Eco, der auf diese Bibliothek Bezug nahm. Vielleicht gehen Sie mal hin und schauen Sie sich's an. Und vielleicht kommen Sie, ich glaube, am 19. März wieder hierher. Da startet die nächste Vortragsreihe im Studium General. Und der wird als Oberthema gegeben sein, Technik denken. Wir schauen uns an, wie man Technik ein bisschen tiefer verstehen kann, vielleicht als es über das reine Machen hinaus sich erschließt. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Und ja, für dieses Semester haben wir jetzt Schluss. Ich danke Herrn Fodosek für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Semester. Danke Ihnen. Wiedersehen.